Liebe Geschwister, ich möchte Sie von hier aus nochmal ganz herzlich grüßen. Besonders freue ich mich, und ich denke, es geht Ihnen alle so, dass wir heute die Frau Marianne Heller-Seitz aus Gemeinde München unter uns haben, die uns beim Singen auf dem Flügel begleitet. In meinen Ausführungen kommt auch ein Pianist vor, und zwar der Pianist Paderewski, der in Polen einmal Premierminister wurde. Also Premierminister kann Frau Heller-Seitz nicht mehr werden, auch vielleicht Bundeskanzlerin oder Bundespräsidentin, das ist noch möglich. Ich habe jetzt mich vergriffen, ich habe die Predigt gar nicht dabei, ich habe aber etwas von meiner Großmutter, vielleicht kann ich das heute bringen. Wichtige Lektionen in unserem Leben erlernen wir zuerst von unseren Eltern. Sie lehren uns und zeigen uns durch ihr Verhalten, durch ihren Lebensstil, was wir für unser Leben brauchen, wie wir unser Leben gestalten sollen und wie wir uns mit den Mitmenschen verhalten, bei den Mitmenschen verhalten sollen. Leider nimmt die Zahl der Eltern zu, die kein gutes Beispiel sind, die ihre Kinder misshandeln, missbrauchen, vernachlässigen, ja verhungern lassen. Wir haben das gesehen mit Gefriertruhe oder Blumentöpfe und so weiter. Wir wissen aber, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden und es soll für uns also keine Überraschung sein, dass so etwas geschieht. Wir jedenfalls sollen den Anweisungen unserer Eltern und die Anweisungen unserer Eltern beachten, damit wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir ein gesegnetes Leben haben und dass wir andere Menschen achten, so wie wir auch es von anderen erwarten. In einigen Elternhäusern unserer Kultur werden die Kinder nach christlichem Lehren oder christlichem Gedankengut auch gelehrt und vertraut gemacht. Bei mir war das hauptsächlich die Großeltern, bei denen ich die wichtigsten Lektionen für mein Leben gelernt habe. Die Jüngeren unter uns werden sagen, deine Großeltern, das war doch eine ganz andere Welt. Ja, da kann ich sagen, die wurden geboren 1879 und 1884. Ja, es war eine andere Welt. Die hatten keinen Flachbildschirm, dafür einen Regenschirm. Kein Internetanschluss und kein Gameboy, aber einen menschlichen Anschluss. Sie sahen keine Landung auf dem Mond, aber dafür haben sie trotzdem glücklich in ihrem Häuschen gewohnt. Aber ich möchte hier besonders meine Großmutter herausstellen. Die beiden Großeltern haben ihre Kinder, 10 Kinder haben sie gehabt, erzogen und meinen Bruder und mich. Und die haben uns Eigenschaften gelehrt, für die wir heute noch dankbar sind. Ich denke, es waren wichtige Regeln für das Miteinander, die man heute oft vermisst im Leben. Es war eine Zeit der Wärme und des Zusammengehörigkeitsgefühls. Das war ein Für und Miteinander. Es war eine Zeit, wo die Jugendkriminalität sehr gering war und außer Alkohol waren uns keine Drogen bekannt. Nachdem meine Großeltern, wie gesagt, 10 Kinder gezeugt hatten und großgezogen hatten, war es ihnen nicht so viel, auch meinen Bruder und mich noch zu versorgen. Und Sie wissen, das geschah dadurch, dass meine Eltern gestorben sind. Meine Großeltern waren als Kind im evangelischen Glauben getauft und ließen sich ab und zu auch im Gottesdienst in der evangelischen Kirche blicken. Ich würde von meiner Großmutter sagen, dass sie nach Römer 2, Vers 15, dass es auf sie zutrifft, wo von denen die Rede ist, die zwar das Evangelium noch nicht verstanden haben, aber das Werk des Gesetzes in ihr Herz geschrieben war. Wenn jemand eine Überschrift braucht, so könnte man schreiben, Lektionen meiner Großeltern. Die Lektion 1, die sie meinem Bruder und mir und ihren Kindern vermittelt haben, lautet, das gegebene Wort immer halten. Wenn sie ihr Wort geben, sollen sie es bedacht tun. Sobald sie es gegeben haben, sind sie daran gebunden. Oft werden die Kinder enttäuscht von ihren Eltern. Da wird, um Ruhe zu haben, etwas versprochen. Und es wird dann nicht gehalten. Die Kinder bekommen dann den Eindruck, den Eltern kann man nichts glauben. Auch unsere Schöpfer werden Versprechungen gemacht, die man dann auch halten muss. Wir kennen aus Richter 11, Vers 34 die Geschichte, die tragische Geschichte, wo Jephtha, der auszog gegen die Ammoniter, dem Herrn ein Gelübde abgab. Und er sprach, ich lese mal vor, gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustüre entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn, JHWH, gehören, und ich will's als Brandopfer darbringen. Und als er nach Hause kam, lief ihm als erstes sein einziges Kind, die Tochter, entgegen. Und Jephtha hatte ein Versprechen gegeben und musste es auch einhalten. Und er hat es eingehalten. Deshalb sollten wir uns genau überlegen, was wir versprechen. Denn man erwartet auch von uns, dass wir es halten. Im Psalm 15, Vers 1, Psalm 15, Vers 1, wir schlagen es nicht auf, wer es aufschreiben möchte, steht: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Und jetzt kommt's: Wer einen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Also wenn sie etwas versprechen, dann halten sie ihr Versprechen, auch wenn es sie etwas kostet. Sie verlieren mehr, wenn sie ihren guten Namen verlieren, wenn sie ihr Wort nicht halten. Das gilt natürlich genauso auch für mich. In 4. Mose 30, Vers 3. 4. Mose 30, Vers 3. Ich lese aus der Gute Nachricht vor. Wenn ein Mann gelobt, dem Herrn etwas zu geben oder schwört, auf bestimmte Dinge zu verzichten, muss er sein Wort halten und alles tun, was er versprochen hat. Das steht in Gottes Wort. Ja, wir sollen unser gegebenes Wort nicht brechen. Es ist ein Gebot des Herrn. Auch unser Schöpfer hält, was er verspricht. Das ist ganz wichtig. Hesekiel 12, Vers 25. Hesekiel 12, Vers 25. Da steht: Ich, der Herr, rede, und was ich sage, das geschieht. Es lässt nicht auf sich warten. Was ich angekündigt habe, werde ich auch ausführen. Also ohne diese Eigenschaft unseres Schöpfers haben wir keine Grundlage für wirkliches Glauben. Tatsache ist, dass Gott treu zu seinem Wort steht und es nicht bricht. Das ermöglicht uns überhaupt zu glauben, was er sagt oder bereits gesagt hat. Das ist der ganze Glaube umsonst. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 10, Vers 23, Hebräer 10, Vers 23 aus der Guten Nachricht: Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusage gegeben hat, steht zu seinem Wort. Also wir können Gott glauben, weil wir wissen, er steht zu seinem Wort. So müssen wir auch zu unserem Wort stehen. Wenn wir unser Wort halten, erweisen wir eine Eigenschaft Gottes. Als ein Nachfolger Christi sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn wir unser Wort halten, ist das eine Eigenschaft, die dazu beiträgt, dass wir vor Gott und den Menschen einen guten Ruf haben. Das heißt ja auch in Sprüche 22, Vers 1, ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum. Liebe Geschwister, wenn wir zwischen Reichtum und einem guten Namen wählen müssten, wären wir weise und gut beraten, wenn wir den guten Namen, den guten Ruf wählen würden. Wir schätzen Menschen mit einem guten Ruf. Ich denke, wir freuen uns auch, wenn wir selbst einen guten Ruf haben. Auch die Jünger Jesu suchten Männer aus ihrer Mitte mit einem guten Ruf, die sich um die Armen in Jerusalem kümmern sollten. Es wurden nicht irgendeine genommen von den Gläubigen, sondern es sollten Männer sein mit gutem Ruf. Paulus, als Paulus nach Lystra kam, nach Kleinasien, suchte er sich Timotheus, der mit ihm ziehen sollte, den er bei sich haben wollte. Warum wohl? Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra. Ein guter Ruf ist schnell verloren, wenn wir unzuverlässig sind, wenn wir unser Wort nicht halten. Mir wurde einmal beigebracht, immer zu halten, was ich versprochen habe, auch wenn ich dadurch Nachteile habe. Ich habe in meinem Leben öfters Menschen erlebt, die ihr Wort nicht gehalten haben. Sie versprachen etwas, was sie nicht gehalten haben. Sie waren unzuverlässig. Entsprechend war auch mein Vertrauen zu ihnen. Die Lektion 2 meiner Großeltern lautet: Gutes tun und keinen Lohn dafür erwarten. Gutes tun und keinen Lohn dafür erwarten. Aber oft ist es so wie ein göttliches Gesetz. Wenn wir etwas Gutes tun, kommt es wieder zu uns zurück. Wenn wir anderen eine Freude machen, können wir oft selbst daran teilhaben. Auch Paulus sagt: Jeder Christ soll Mitgefühl haben zu seinem Bruder, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Das ist wichtig. Das gilt auch für unsere Gemeinde. An die Gemeinde in Galatien schreibt er: Lasst uns aber Gutes tun. Oder anders übersetzt: Wir wollen nicht müde werden, zu tun, was recht und gut ist. Also wir dürfen nicht aufgeben, unser Wort zu halten und Gutes zu tun. Wenn wir gemeinsam die Bibel aufschlagen, werden wir sehen, was Johannes für eine Meinung hatte. Johannes 5, schlagen wir mal auf. Johannes 5, die Verse 28 und 29. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, aber die Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Das schreibt hier Johannes. Aber wer Gutes getan hat, der wird also ewiges Leben haben, so steht's da. Der wird auferstehen zu ewigem Leben. Das ist eine der Eigenschaften, die der Herr von uns erwartet. So möchte ich allen zurufen, tut Gutes, das gilt auch für mich. An die Epheser schreibt Paulus, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er vom Herrn empfangen. Epheser 6, Vers 8. Der römischen Gemeinde teilt Paulus mit, eure Liebe muss aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und tut mit ganzer Hingabe das Gute. Paulus betont immer wieder das Gute. Ja, was der Mensch sät, das wird er ernten. Dieses Gesetz gilt positiv wie negativ. Wenn ich Gutes sähe, ernte ich Gutes. Wenn ich Böses sähe, ernte ich Böses. Wenn ich in den Alpen bin und in die Berge hineinrufe, ich liebe dich, dann kommt das mehrfach zurück, ich liebe dich. Rufe ich hinein, ich hasse dich, dann kommt auch mehrfach zurück, ich hasse dich. Ich habe hier einen kurzen Artikel, den ich einmal vorlesen möchte bei dieser Gelegenheit. Und zwar geht es um diesen Pianisten Paderewski. Paderewski, ein berühmter polnischer Pianist um die Jahrhundertwende, also ich habe ihn nicht gekannt, gab hunderte Konzerte in den USA. Durch ihn machten sich die Steinway-Flügel einen Namen. Sie wurden durch ihn berühmt. Ich las eine Geschichte von Studenten, die ihr Studium an der Universität von Stanford selbst verdienen mussten und die eine Idee hatten, wie sie ihre Unterkunft, ihre Verpflegung und Studiengebühr bezahlen könnten. Sie buchten ein Konzert mit Paderewski, also sie wollten dieses Geld dann für sich haben, buchten den Saal und wollten den Gewinn für die Finanzierung ihres Studiums verwenden. Aber Paderewskis Manager sagte, in Ordnung, Jungs, aber er verlangte dafür 2000 Dollar. Das war eine Menge Geld damals. Sie einigten sich und das Konzert fand statt. Und bestürzt stellten sie fest, die jungen Leute, dass sie nur 1600 Dollar eingenommen hatten. Sie gingen zu ihm, zu dem Paderewski, gaben ihm die 1600 Dollar und entschuldigten sich und sagten, das ist, was wir vorhatten, aber es hat nicht gelangt. Wir senden ihnen die 400 Dollar schnell, so schnell wir können. Paderewski sagte, das wird nicht reichen, Jungs. Und er gab ihnen die 1600 Dollar zurück. Er sagte, geht hin, zahlt alle Rechnungen für das Konzert, dann nehmt euch jede 10% für die Arbeit, die ihr getan habt, und den Rest könnt ihr mir schicken. Später wurde er während des Ersten Weltkrieges Premierminister von Polen, der Paderewski. Tausende polnische Menschen hungerten während des Krieges und sein einziger Weg für Hilfe waren die Vereinigten Staaten. Damals war Herbert Hoover für die Regierungshilfen verantwortlich. Paderewski bat um Hilfe und Hoover schickte ohne zu zögern große Geldsummen und Hilfsmittel für die polnischen Menschen. Und als der Premierminister ihm dankte, war die Antwort von Hoover, es ist nicht nötig, mir zu danken. Sie halfen mir einmal, als ich ein armer Student war. Er war einer der Studenten, der das Konzert organisiert hatte. Dieses Entgegenkommen von Paderewski ist in hundertfacher Weise belohnt worden. Ich bin der Meinung, wir müssen jede Gelegenheit suchen, etwas Gutes zu tun. Wir sollen es aber tun, ohne dabei zu denken, dass etwas zurückkommt. Es mag nicht immer bequem sein, anderen zu helfen, aber Gott schaut auf uns und er weiß es zu würdigen. Ja, er hat seinen Sohn dahingegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er hat Gutes für die Menschen getan. Jesus ließ sich geduldig wie ein Lamm töten. Er ließ das Leiden über sie ergehen. Auch die haben Gutes getan. Vater und der Sohn. Das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt heute hier sind. Wir sind jetzt Teil seiner Familie. Wenn wir uns bemühen, anderen Gutes zu tun, guten Samen säen, dann sorgt unser Schöpfer auch dafür, dass diese Dinge zu uns zurückkommen. Das ist nicht nur eine Lektion meiner Großmutter. Unser Schöpfer möchte auch, dass wir Gutes tun. Und so steht in Johannes 3, Vers 11, ein Brief an Gaius. Da heißt es, mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Die Lektion 3 meiner Großeltern lautet: Überlegt handeln. Es gibt ein Sprichwort, das lautet: Eine Schildkröte sieht mehr vom Weg als ein Hase. Kann ich mir vorstellen. Sprüche 14, Vers 16. Sprüche 14, Vers 16 aus der Gute Nachricht. Der Kluge ist vorsichtig und meidet Gefahr oder meidet das Böse. Oder anders übersetzt: Der Dumme handelt unbeherrscht und überschätzt sich. Dumme Menschen sind sorglos und handeln zu schnell. Man könnte auch sagen: Nehmen Sie sich Zeit, Dinge zu verarbeiten. Überlegen Sie, bevor Sie eine kluge Antwort geben. Und ich kenne eine Person unter uns Geschwistern in Deutschland, die das vorzüglich beherrscht. Das ist ein Vorbild. Die Fähigkeit zu bewahren ist eine der wichtigsten Dinge im Leben. Unsere alte Natur ist ruhelos. Die Welt um uns herum ist in wahnsinniger Eile. Man könnte auch sagen, diese Hektik am Arbeitsplatz, auf den Straßen, im Getriebe des Alltags war noch nie so ausgeprägt, wie das heute der Fall ist. Schnelllebigkeit ist in unserem Leben eingetreten. Auch Elektrogeräte und alle möglichen Artikel werden, die nicht einwandfrei funktionieren, werden einfach weggeworfen, werden entsorgt, weil das billige ist. Bei den Speisen wird immer mehr auf fertige Artikel, auf Fastfood ausgewichen, was schneller zubereitet ist. Am Arbeitsplatz wird jetzt einem Arbeiter viel mehr Arbeit übertragen, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Viele Menschen stöhnen unter der Arbeit. Aber ein ruheloses Herz führt zu einem gefährlichen Leben. Ruhe bewahren heißt auch Geduld haben. Unser Schöpfer ruft uns immer wieder zu Geduld. Hebräer 12, Vers 1. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 12, Vers 1: Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Oder weiter in Hebräer 10, Vers 36. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Also Geduld ist wichtig, um das Verheißene, das ewige Leben zu empfangen. In Hebräer 6, Vers 12 heißt es, da lässt unser himmlischer Vater sagen, Hebräer 6, Vers 12: Wir sollen nicht träge werden, sondern Nachfolger derer sein, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Geduld sollte eine Eigenschaft eines jeden Christen sein. Der Vater ist geduldig mit uns und Jesus trug alles mit Geduld. Wenn wir Jesu gleich werden sollen und wollen, gehört eine Portion Geduld zu unserem christlichen Leben. Lassen Sie uns gemeinsam den Römerbrief aufschlagen. Römer 2, die Verse 2 bis 4. Dort heißt es: Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Also unser Schöpfer ist reich an Güte, an Geduld, an Langmut, wonach wir streben sollen. In Offenbarung 3, Vers 10, da schreibt ja der Engel an die Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 10: Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Vielleicht soll das besser heißen: Weil du mein Wort mit Geduld bewahrt hast, nicht von der Geduld. Die Bibel verwendet das Wort Langmut oft für Geduld. Paulus meint auch, wir sollen geduldig warten auf das, was wir hoffen, aber noch nicht sehen. An die Galater schreibt er, Galater 5, Vers 22, wer es notieren möchte, Galater 5, Vers 22: Die Frucht aber des Geistes ist, wir kennen die Stelle alle, Liebe, Freude, Friede, und jetzt kommt's: Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Also die Frucht des Geistes ist unter anderem Geduld. Die Gute Nachricht übersetzt: Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Und dazu zählt auch die Geduld. Dem Timotheus sagt Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 11. 1. Timotheus 6, Vers 11. Ich lese aus der Gute Nachricht. Du aber stehst im Dienst Gottes und sollst dich von all diesen Dingen, also von den schädlichen Wünschen wie Geldgier und so weiter, fernhalten. Bemühe dich um Gerechtigkeit, um Gottesfurcht, um Glauben, um Liebe, um Geduld, um Freundlichkeit. Ähnlich wie er es auch den Geschwistern in Galatien mitteilte. Geduld haben, sich Zeit nehmen, überlegt handeln, meditieren gehört zusammen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Nehmen Sie sich Zeit, ob es sich um eine Karriere handelt oder um eine Beziehung. Hastig, unruhig und in Eile sein führt oft zu Ärger. Die Lektion 4 lautet Freundschaften. Lektion 4, Freundschaften. Ich komme wieder zurück zu den Großeltern. Meine Großeltern führten mich schon sehr früh im Kindesalter mit einem Nachbarjungen zusammen, der gleichaltrig war. Daraus erwuchs eine tiefe Freundschaft, die wir gepflegt haben, bis ich beruflich in die Stadt ziehen musste. Freunde sind wir bis zu seinem Tod vor etwa 3 Jahren geblieben, aber wir sahen uns nicht mehr so oft. Interessanterweise haben wir beide, ohne Absprache, im gleichen Jahr, im selben Monat, am gleichen Tag, zur selben Stunde geheiratet, nur in 2 verschiedenen Orten, ohne Absprache. Ich würde sagen, das ist ein Segen, wenn man 1, 2 oder 3 Freunde hat. Jeder von uns hat Bekannte, zu denen wir freundlich sind, die wir mögen. Es gibt verschiedene Ebenen von Freundschaften. Es gibt einen engeren Freundeskreis, einen intimeren, wo man wie zu Hause ist, wo man alles erzählen kann, wo man viel Zeit investiert. Wir wissen aber auch, dass es falsche Freunde gibt, vor denen wir uns hüten müssen. Hiob hatte auch 3 Freunde, die ihn besuchten, als sie hörten, was Hiob geschehen war. Sie erhoben ihre Stimme und weinten und zerrissen ihre Kleider und warfen Staub auf ihren Kopf zum Zeichen, dass sie mit ihm trauerten, was sie damals so gemacht haben, nach äußerlich zu zeigen, dass sie trauern. Wie es zu dieser Zeit üblich war, wenn man trauerte. Sie blieben 7 Tage, da sie sahen, dass der Schmerz groß war, und sie redeten mit ihm, um ihn zu trösten, aber sie verspotteten ihn auch. Denn Hiob sagt in Hiob 16, Vers 20, aus der Gute Nachricht Übersetzung: Von meinen Freunden habe ich nichts als Hohn, doch unter Tränen blicke ich zu Gott. Also wir sollen nicht der Welt Freund sein, aber wir sollen Freunde oder Personen als Freunde haben. Jesus selbst sagt, dass wir, die Christen, seine Freunde sind. Mit dem Zusatz allerdings, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und was Jesus uns gebietet, das ist das, was der Vater uns auch gebietet. Jesus sagt: Euch, meinen Freunden, habe ich kundgetan, das, was mein Vater mir gesagt hat oder was ich von ihm gehört habe. Also es ist das Gleiche. In Lukas 16, Vers 9, das ist ein Gleichnis, wir kennen das alle, Lukas 16, Vers 9, von dem ungerechten Verwalter. Jesus sagt in dem Gleichnis, dass der klug gehandelt habe, als er mit ungerechtem Mammon sich Freunde machte. Also Jesus war der Meinung, wir sollen uns mit Menschen anfreunden. Ich denke auch daran, oder man kann sagen, dass die Jünger Jesu auch seine Freunde waren. Auch Abraham wird in der Bibel als Freund Gottes genannt. Sie sehen ihre Freunde mit all ihren Fehlern und Schwächen, mit ihren Komplexen und Eigenheiten und lieben sie dennoch alle gleich. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, ein ganz kurzer Satz: Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Es wird berichtet, dass der reiche Amerikaner, ich kann es ja nachprüfen, Howard Hughes, glaube ich, ist ausgesprochen, als er 4 Milliarden Dollar besaß, sagte: Ich würde alles gegen einen guten Freund tauschen. Das muss man sich überlegen. 4 Milliarden Dollar, er war sicher einsam oder hatte die verkehrte Freunde. In Sprüche 27, Vers 10 steht, ein naher Freund ist besser als eine ferne Familie. Wenn Probleme aufkommen, ist es gut, enge Freunde zu haben. Ein enger Freund ist jemand, der dann kommt, wenn die ganze Welt geht. Dann verlassen sie ihre wahre Freunde nicht. Ein kluger Mann sagte einmal: Wir müssen unsere Freunde sehr langsam auswählen und sie noch langsamer wechseln. In Sprüche 27, Vers 6 steht: Die Schläge deines Freundes meinen es gut. Also ein Freund wird sie auch verletzen. Er wird ihnen das sagen, was er meint, was er denkt. Er wird sie vielleicht wegen einer Beziehung zurechtweisen. Ja, er wird ihnen wirklich das sagen, was er meint. Er meint es gut mit ihnen. In Sprüche 18, Vers 24, da heißt es, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Oder die gute Nachricht übersetzt er so, sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Seien sie ein Freund und sie werden Freunde haben. Prediger 4, die Verse 9 bis 12, die haben wir vorhin vorgelesen. Ich möchte es nochmal aus der Gute Nachricht vorlesen. Zwei sind auf jeden Fall besser dran als einer allein. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas. Wenn zwei unterwegs sind und einer hinfällt, dann hilft der andere ihm auf die Beine. Aber wer allein geht, ist übel dran, wenn er fällt, weil keiner ihm helfen kann. Wenn es kalt ist, können zwei Schläfe sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll sich einer allein warm halten? Einer allein kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind drei. Man sagt ja, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ende dieses Zitats aus der Bibel. Es kommt die fünfte Lektion, die ich gelernt habe, treu sein. Treu sein. Wenn ich mich zurück entsinne an meine Großeltern, da muss ich immer wieder hinkommen, da war Treue eine Tugend, die hatte einen hohen Stellenwert. Gerade diese Eigenschaft, die eigentlich jede von dem anderen erwartet, wird immer weniger beachtet. Sie ist mit der Sittenmoral an einem Tiefpunkt angekommen. Ich denke, wir alle schätzen es, wenn Geschwister, wenn Partner, wenn Freunde, Kinder, Eltern Treue erweisen. Gerade in einer Ehe, wo sich beide Partner die Treue versprochen haben, geschieht es immer öfters, dass dieses Versprechen nicht gehalten wird. Misstrauen, Eifersucht, so beginnt's, die Ehe bekommt einen Riss und dann kommt die Scheidung. Auch unser Schöpfer ist treu und er wünscht sich von uns Treue. Er schätzt die Treue. Er lässt in 1. Korinther 1, Vers 9 sagen, 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Und im Psalm 73, Vers 27 steht es ähnlich. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst alle um, die dir die Treue brechen. Jesus sagt auch von dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, recht so, du tüchtige Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Also Treue wird bei unserem Schöpfer belohnt. Treue lohnt sich. Bleiben wir uns selbst treu, bleiben wir unserem Partner treu, unseren Geschwistern, unseren Freunden und besonders unserem Herrn und Heiland und unserem Vater. Die nächste Lektion heißt Freundlichkeit. Freundlichkeit. Freundlich zu jedermann sein, war eine Devise meiner Großmutter. Wenn ich mich so zurückbesinne, kann ich sagen, ich habe meine Großmutter nie unfreundlich gesehen. Sie war ein Beispiel für mich. Aber auch unser evangelischer Pfarrer, von dem wir ein Jahr lang unterrichtet wurden, legte großen Wert auf Freundlichkeit. Wir hatten in unserem Dorf alle Erwachsenen zu grüßen und höflich zu sein. Das sind noch alte Tugenden, die wir nicht verlieren dürfen. Ja, auch unser Herr und Schöpfer wird im Psalm 107 als freundlich beschrieben. Wir kennen auch das Lied davon. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte währt ewiglich. Auch andere Bibelstellen zeigen, dass Gott freundlich ist. Psalm 119, Vers 68. Klare Lieder 3, Vers 25. Und Titus 3, Vers 4 spricht von der Freundlichkeit unseres Heilandes. Wenn wir jetzt gemeinsam die Bibel aufschlagen und einmal nachsehen, was Petrus zur Freundlichkeit sagte. 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allem Betrug und alle Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftig lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr gemerkt habt, dass der Herr freundlich ist. Also hier steht auch, dass der Herr freundlich ist. Ja, wir wissen und haben geschmeckt, dass unser Schöpfer freundlich ist. auch Paulus vertritt diese Meinung, dass wir freundlich sein sollen. Er schreibt in Epheser 4, Vers 32, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt eine dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Als Diener Gottes sollen wir uns ja jedermann gegenüber freundlich sein, das heißt den anderen achten, ihn liebevoll behandeln. Was die Freundlichkeit für Nebenwirkungen hat, wir brauchen da keinen Arzt oder Apotheker zu fragen. Wir wissen auch so, dass die Freundlichkeit nur Gutes bewirkt. So wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt es zurück. Freundlichkeit ist das Gegenteil von Bitterkeit und Griesgram. Die 7. Lektion heißt Vertrauen. Vertrauen. Ich bin ohne Misstrauen aufgewachsen. Ohne Vertrauen wäre unser Leben von Angst und Unsicherheit geprägt. Wir müssen und sollen unserem Umfeld vertrauen, seien es die Familienangehörige, den Geschwistern oder echte Freunde. Nicht vertrauen sollen wir auf Spekulanten oder Gewinne, die durch den Fernsehen bekannt gegeben werden, wo man dann so viel gewonnen hat, denen sollen wir nicht vertrauen. Ganz wichtig ist unser Gottvertrauen. Psalm 118, Vers 8, da sagt der Psalmist, es ist gut, dem Herrn zu vertrauen und nicht sich auf Menschen zu verlassen. Oder in Vers 9, es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht auf Fürsten. Also Gottvertrauen steht über dem Vertrauen auf Menschen. Auch wenn es uns manchmal nicht so gut geht, sollen wir unser Vertrauen auf Gott nicht wegwerfen. Das Vertrauen wird belohnt. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt in Hebräer 3, Vers 6, Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Paulus schreibt an die Korinther, dass wir das Vertrauen zu unserem Gott, unserem Vater Jesu Christi zu verdanken haben. In 2. Korinther 3, Vers 4 steht das. Eines der größten Gottvertrauen hatte Daniel, als er in der Löwengrube festsaß. In einem solchen Moment kann man schnell das Vertrauen verlieren. Aber Daniel vertraute auf Gott. Er ließ sich nicht einschüchtern von dem Erlass des Königs. Für ihn waren die Gebote Gottes wichtiger als Menschengebote. Wir wissen auch von Abraham, weil er Gott vertraute und gehorsam war, wurde er von Gott so gesegnet. Im Matthäus-Evangelium können wir auch lesen, dass der Hohepriester und die Schriftgelehrten bei der Tötung von Jesus sagten, er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Auch diese Gelehrten sahen, wie Jesus sich geduldig töten ließ, und deshalb verspotteten sie ihn. Aber Jesus hatte Vertrauen zu seinem Vater. Auch von dem König Hiskia ist bekannt, dass er ein gottesfürchtiger Mann war und dass er Gott vertraute. Wenn wir gemeinsam nochmal die Bibel aufschlagen, 2. Könige, Kapitel 18, die Verse 1 bis 5. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Secharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, also dem JHWH, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Also ein sehr gottesfürchtiger König. Ja, Gott ist ein Schild, alle, die ihm vertrauen. Wir können jetzt die Lektion 8, Hilfsbereitschaft, beginnen. Hilfsbereitschaft. Hilfsbereit, das ist eine Eigenschaft, die für jeden Christen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Sei es im Großen oder seien es auch nur kleine Handreichungen. Meiner Meinung nach war diese Eigenschaft früher ausgeprägter als heute. Zumindest auf dem Dorf halfen wir uns gegenseitig aus. Man saß in der warmen Jahreszeit abends mit dem Nachbarn vor dem Haus auf der Bank und besprach die Dinge, die in den nächsten Tagen getan werden sollten und wo und wobei man die Hilfe der anderen benötigte. Wir hatten in der Verwandtschaft allerlei Handwerker, die einem behilflicher waren, wenn man sie brauchte. Und beim Bau unserer Autogarage, die wir in Eigenleistung erstellten, habe ich mich als Maurer versucht. Und als ich gerade bei der Arbeit war, kam ein Cousin meiner Frau, von Beruf Maurer, und sagte: "Lass das sein, lass mich das machen." Also unaufgefordert leistete er Hilfe. Vielleicht, weil er es mir nicht zutraute, ich weiß es nicht. Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Jesus gab uns ein Beispiel in dem Gleichnis von barmherzigen Samariter, wo er einmal deutlich machte, wer unser Nächster ist, wo wir helfen sollen. Es war ein fremder Mann, der nicht zu den Israeliten gehörte. Er kam aus Samaria. In Gottes Wort wird einmal der Nachbar als Nächster genannt. 5. Mose 19, Vers 14 steht das. Dann nahestehende Menschen wie Bruder, Freund und Verwandte. Psalm 38, Vers 12 steht das. Als Jesus bestätigte, dass man seine Nächsten lieben sollte wie sich selbst, da fragte der Pharisäer Jesus: "Wer ist denn mein Nächster?" Und Jesus zeigte hier, dass nicht nur unser Nachbar, unser Bruder, unser Freund unser Nächster ist, sondern auch der fremde Samariter, der der Hilfe bedurft. Wenn ein Kind in Bangladesch oder anderswo in Not leidet und hungert und es der Hilfe bedarf, dann ist das auch unser Nächster. Wenn jemand Hilfe braucht, sollen wir bereit sein, soweit es uns möglich ist. Wir wissen, wie auch der Sohn von dem König Saul, Jonathan, hilfsbereit war und David das Leben rettete. Aus dem Neuen Testament wissen wir, wie Paulus die Gemeinde zu Korinth bat, für die Geschwister in Jerusalem zu sammeln. Auch hier wird die Hilfsbereitschaft der Christen angesprochen. Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 12, 2. Korinther 9, Vers 12: "Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken." Und die gute Nachricht schreibt er so: Es geht bei diesem Liebesdienst nicht nur darum, der Gemeinde in Jerusalem zu helfen. Noch wichtiger ist, dass viele Menschen Gott dafür danken. Dass viele Menschen durch den Liebesdienst sich zu Christus bekehren, dass sie erkennen, wie sich Christen verhalten, das strahlt Bereitschaft aus, auch zu diesen Menschen zu gehören. Wir müssen da ein Licht in dieser Welt sein. Jakobus sagt, so auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber ist. Wir kennen alle die Stelle. Er meint damit auch, dass wir anderen helfen sollen, dass wir Werke tun sollen. Wir können ja mal Jakobus 2 aufschlagen. Jakobus 2, die Verse 14 bis 17. Jakobus 2, 14 bis 17. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an tägliche Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen: "Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch", ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihm das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Hier bei diesen Werken geht es nicht nur darum, neben Glauben auch die Gebote zu halten, sondern auch anderen Menschen zu helfen, Hilfe zu leisten. Die letzte Lektion heißt Frieden. Frieden. Auch in dieser Hinsicht war meine Großmutter ein Vorbild. Solange ich sie gekannt habe, hat sie niemand beschimpft, beleidigt oder über jemand getratscht. Sie wurde auch nie laut, obwohl in meinen Augen das manchmal nötig gewesen wäre. Wenn mir jemand einen Bären aufbinden wollte und ich unsicher war, ob das stimmt, was da gesagt wurde, dann ging ich zu meiner Großmutter und die sagte mir die Wahrheit. Aus Gottes Wort erfahren wir, dass Friede ein zentrales Thema für die Christen ist. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 9, wir kennen das aus der Bergpredigt und ich lese aus der Gute Nachricht vor, Matthäus 5, Vers 9: "Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder sein." Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, das können wir nochmal aufschlagen als letztes, Römer 12. Römer 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Richtet euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Freund hungert oder dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also Frieden, eine ganz wichtige Sache. Der Friede und die Hilfsbereitschaft in einem, das erwartet unsere Schöpfer von uns. Der Paulus sagt auch, die Frucht des Geistes ist Friede. Oder Jakobus sagt, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät durch Frieden für die, die Frieden stiften. Hebräer 12, Vers 14. Hebräer 12, Vers 14. Da heißt es, bemüht euch um Frieden mit allen Menschen und um ein vollkommenes Leben. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Also eine sehr wichtige Stelle. Unser Schöpfer möchte uns große und wichtige Aufgaben übertragen. Jesus spricht in Offenbarung 1, Vers 6 von Priestern und Königen. Offenbarung 20, Vers 6 heißt es, wir kennen diese Stelle alle, selig ist der und heilig, der an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Es liegt an uns, uns so zu verhalten, dass Gott uns gebrauchen kann, dass er uns für würdig und fähig hält, diese Aufgaben zu übernehmen, die er uns übertragen möchte. Wir haben die Wahl, Gottes Wort ernst zu nehmen und das zu tun, was er uns bittet, und gehorsam zu sein. Oder wie viele Menschen meinen ja, dass sie mündig sind, dass sie selbst wissen, was richtig und falsch ist. Die meinen, sie brauchen niemanden, der ihnen da etwas vorschreibt. Liebe Geschwister, die meisten in unserer Gemeinde, wenn ich so rumsehe, haben den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt und sie wissen, den Frieden richtig einzuschätzen. So können wir Gott dankbar sein, dass wir in Deutschland schon 63 Jahre vom Krieg verschont wurden. Und ich möchte schließen mit einem Bibelwort aus 2. Petrus 3, Vers 14. Ich habe es hier rausgeschrieben. Aus der Guten Nachricht Übersetzung. Meine Freunde, weil ihr darauf wartet, also es geht um die neue Erde und den neuen Himmel, darum setzt auch alles daran, dass ihr in Frieden mit dem Herrn lebt. Bemüht euch rein und fehlerlos vor ihm zu stehen, wenn er kommt.